vor allen Dingen aus dieser Warte, euch zu sehen. Denn ganz kurzes Zeugnis über das, was Thomas schon angerissen hat. Ich bin am Donnerstag so gegen in der Mittagszeit schwer gestürzt. Ich mache immer so ein paar Runden, drehe ich, der Bewegung willen, der Gesundheit willen und so. Und das war halt nass und ich bin einen sehr schrägen Weg runtergelaufen, der schlechte Befestigung hat und sehr glitschig, rutschig mit Obst und allem ist. Aber da bin ich nicht drauf ausgerutscht, sondern auf einem Balken, der ganz gerade und unmissverständlich ordentlich angebracht war. Also ich war schon fast unten, diese ganze Steigung, und dann haut's mir die Beine weg. Bin dann wirklich runter zu uns gefallen und mit dem Rücken nach hinten noch schwer aufgeschlagen, genau in die Kante hinein mit meiner Wirbelsäule, es brummt. Und ja, bin dann, wie man stützt sich hier ab, macht man automatisch, habe mich schwer verletzt dann an der Hand. Bin dann gegen Abend, hat mich unser Sohn Bernd dann zum Arzt gefahren, weil er gesagt hat, lass das mal nachgucken, es kann ja gebrochen sein. Und der Doktor kam nur die Tür rein und hat kurz auf den Arm geguckt und sagte, oh, sehe schon anhand der Schwellung, ja, hat er mir ganz diplomatisch beigebracht, es ist gebrochen. Das ist nämlich, dann schwillt die in dieser Form an, wie sie da halt angeschwollen war. Und dann hat er mir erklärt, wie das dann geht, dass dann, das muss operiert werden, eine Platte reingesetzt und, bla, bla, bla. Ja, da alles so schön ausgemalt, boah. Ja, und ich sehe mich immer so als jemand, der auf dem Wasser geht, gell? Und bin immer sehr bemüht, nicht zu versinken, sondern Jesus im Blick zu behalten und nicht die Umstände und nicht die Wellen, die wie auf Schmerz und Umstand und Bruch und alles Mögliche, ja, wie es aussehen kann. Mache ich was verkehrt? Nee? Gut. Und naja, jedenfalls, wir haben gebetet alle, dann hat mich mein Sohn ins Krankenhaus gefahren, es wurde geröntgt, es war nicht gebrochen. Super. Ich bekam dann einen Gips angelegt und die, ja, eine sehr negative Erfahrung mit einer Schwester dann da gemacht, die mit meiner Hand nicht gut umgegangen ist. Ach, das war schlimm. Und ich bin also aus dem Krankenhaus raus und es war viel schlimmer wie vorher, muss ich dazu sagen. Habe eine schlimme Nacht hinter mir gehabt, dann habe mir in der Nacht den Gips noch abgemacht, weil alles tierisch angeschwollen war. Und heute stehe ich hier. Also Gott hat wirklich Wunder über Wunder getan. Der Geschwulst ist schon zurückgegangen und es ist nicht gebrochen. Und es wird auch keine Kapselverletzung da sein. Das glaube ich einfach ganz fest. Und Gott hat die Ehre wirklich mehr als verdient. Vor was er mich bewahrt hat vor allen Dingen. Gell? Was hätte sein können. Ne? So, dann kommen wir zur Predigt. Ich möchte aber erst kurz beten. Und Vater, ich preise dich, Herr, über deinem Wort. Du sagst von deinem Wort, dass es das Schwert ist, das wir in der Hand haben, mit dem wir kämpfen dürfen. Und das ist ein zweischneidiges Schwert. Die eine Seite kommt für das Wort, das aus deinem Munde geht. Und die zweite Schneide ist für das Wort, das aus unserem Munde geht. Herr, also beide Seiten sind gleich scharf, gleich wirksam. Und wenn sie mit Autorität, wird dieses Schwert gebraucht wird, dann hat es immer seinen Erfolg, Herr. Und dafür will ich dir danken und ich bitte dich einfach, dass wir heute in unseren Herzen die Botschaft verstehen, jeder das genau herausziehen kann, was für ihn wichtig und dran ist, Herr, und dass du einfach, Heiliger Geist, in uns allen wirkst, damit dein Wort gut tief gepflanzt werden kann, verstanden wird, Herr, und dass Entscheidungen getroffen werden, die daraus resultieren, Herr, aus der Erkenntnis, die wir bekommen. Danke sei dir gesagt, Herr. Amen. So, meine Predigt heißt: Mit 17 hat man noch Träume, Teil 2. Der erste Teil liegt am Büchertisch, den habe ich vor circa einem Jahr gehabt. Und Gott hat mir aber keine Ruhe gelassen, ich sollte dieses Thema komplett zum Abschluss bringen. Und das tun wir denn heute auch. Für die, die nicht da waren und diese Predigt nicht gehört haben, gebe ich eine ganz kurze Zusammenfassung. Und ich hatte damals 3 Punkte, ich gehe ganz kurz auf diese 3 Punkte ein. Der erste Punkt war: Gott hat alles unter Kontrolle. Es geht um die Person Josef. Ich denke, viele von euch kennen Josef aus der Schrift, aus dem Alten Testament. Er war der Sohn von Jakob und Rahel. Und er war 17 Jahre alt. Er war der Lieblingssohn seines Vaters, was Probleme in der Familie hervorgebracht hat. Er hatte ja noch 11 Brüder. Und die waren recht stinkig auf Josef. Und das auch eigentlich mit Recht. Denn der Vater war, kann man ganz ehrlich sagen, nicht weise. Und auch heute sind Väter und Mütter nicht immer weise. Denn dadurch, dass er seinen Sohn so extrem bevorzugt hat, hat er ja die anderen zurückgesetzt. Denn Josef war der Sohn von seiner Lieblingsfrau. Und das kam in allem immer wieder durch. Dazu war Josef mit seinen 17 Jahren ja auch nicht gerade die Weisheit in Person. Denn er hatte zwei Träume. Einmal war er mit seinen Brüdern auf dem Feld und hat Garben gebunden. Seine Garbe stand in der Mitte und die anderen Garben seiner Brüder haben sich vor ihm verneigt. Der zweite Traum sah dann so aus, dass Sonne, Mond und 11 Sterne sich vor ihm verneigten. Und ja, das war selbst dem Vater etwas zu krass. Aber er hat sie groß posaunt, er hat sie groß erzählt und hat somit dieses Feuer noch angestachelt, was dazu führte, dass letzten Endes diese Brüder Josef verkauft haben. Sie haben die Situation genutzt, haben ihn an einen Sklavenhändler verkauft und er wurde nach Ägypten transportiert. Ja, für Josef begann jetzt eine Wüstenwanderung. Buchstäblich, einmal praktisch lief er durch die Wüste bis nach Ägypten und dann auch geistlich lief er durch diese Wüste. Und wir hatten festgestellt, dass das auch für uns heute nicht anders ist. Auch wir gehen heute durch solche Wüstenzeiten, wir nennen sie Trainingszeiten, denn sie sind nie umsonst, sondern sie haben immer einen tiefen Sinn und sie haben ein Ziel, das Gott gesetzt hat für diese Zeiten. Und wir lernen einfach in diesen Ausbildungszeiten, dass wir nicht auf Umstände und auf Situationen schauen, sondern auf Gott. Das lernen wir da. Manchmal recht schmerzlich, aber egal, wir lernen es. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann beim zweiten oder beim dritten Mal. Ich kann euch sagen, Prüfungen wiederholen sich so lange, bis wir sie auf dieser einen Ebene dann auch geschafft haben. Und es ist auch gut so. Denn stellt euch vor, Josef hätte diese Gnade nicht gehabt, dass er durch diese Wüstenzeiten gegangen wäre. Und irgendwann hatte er ja eine Riesenautorität. Er war der zweite Mann im Land, direkt unter dem Pharao, und plötzlich hätten die Brüder vor ihm gestanden. Wie hätte denn da dieser nicht erneuerte Josef reagiert? Man weiß es nicht, aber man kann es sich denken. Vielleicht hätte er seine Position missbraucht und hätte doch so ein bisschen Rache geübt, was verständlich gewesen wäre, aber nicht im Sinne Gottes. Autorität wird uns verliehen, damit wir dienen und nicht, damit wir uns selbst darstellen. Das ist ganz wesentlich und ganz wichtig. Ja, denn je höher die Position, geistlich oder auch ganz praktisch im Leben, umso mehr sollten wir ein dienendes Herz haben. Das bewahrt uns dann auch. Letzten Endes sind diese Zeiten, diese Erschütterungszeiten, kostbare Zeiten. Denn alles, was wir an Talenten, an Gaben, an guten Dingen haben, das hat ja jeder, auch jeder unbekehrte Mensch hat die. Aber die müssen gereinigt werden. Die werden von Gott richtig schön sauber gemacht, geschrubbt, gebürstet und dann kann er sie nämlich für sich und für sein Reich gebrauchen. Und darum geht es letzten Endes. Ansonsten, wenn diese Dinge nicht erneuert werden und wir dienen in diesen Gaben und Talenten, die nicht von Gott erneuert sind, dann erwarten wir Anerkennung, Lob, bla bla. Das kommt dann dabei heraus. Und sollte das noch so sein bei dem einen oder anderen, auf der einen oder anderen Ebene, dann wisst ihr, aha, Ding ist noch nicht erneuert, muss ich Gott bringen. Ganz wichtig. Charakterveränderung unter Gottes Kontrolle ist wesentlich und es ist wichtig. So, der zweite Punkt hieß, kann es denn noch schlimmer kommen? Josef hat ja erst einmal einen sehr hohen Preis bezahlt. Er hat Vater, Mutter, Erbe, Ansehen, Heimat, er hat ja alles verloren und zwar mit einem Schlag. Es ging nicht langsam, Stück für Stück, nein, bumm. Und da war es so. Er war ein Sklave, er hatte keine Rechte mehr und er wusste eigentlich auch, er hatte gar keine Hoffnung. Da war niemand, der sich um ihn gekümmert hätte oder der ihn gesucht hätte, weil ja keiner wusste, dass er nicht tot war. Denn die Brüder hatten dem Vater erzählt, er sei tot. Aber das war ja nicht der Fall. Und somit wusste er, von da kommt keine Hilfe, brauche ich keine Hoffnung zu haben. Aber was gut war, dass Gott mit Josef war, und zwar während dieser ganzen Zeit, in der er in Ägypten war. Bei Potiphar, wo er zuerst gelandet ist, dann im Gefängnis und später auch bei Pharao. Und das Schöne ist, er hat alle seine Prüfungen bestanden, buchstäblich. Er hat sie alle bestanden, aber er hat auch seine Träume nicht vergessen. die waren ihm immer noch im Kopf. Und so ist das auch mit uns heute. Gott ist auch mit uns heute. Und wenn wir in solche Situationen kommen, die herausfordernd sind, die eine Prüfung darstellen, dann heißt das immer, entweder werden wir besser durch dieses ganze Ding oder wir werden bitter. Und Josef hätte viel Grund gehabt, bitter zu werden. Ja? Wenn wir bitter werden, fangen wir an zu kritisieren. Fangen wir an zu richten. Dann reden wir negativ und schlecht über andere. Das ist oft ein Zeichen dafür, dass du bitter bist. Man kann immer so prüfen, anhand so einzelner Merkmale unseres Lebens. Ist das geistlich oder ist das fleischlich? Und das ist fleischlich. Wir verstehen nicht immer alles. Sicher, das hat Josef auch nicht, als er in diese Position gekommen ist. Er hat es bestimmt auch nicht verstanden. Aber wir haben nicht das Recht, gekränkt zu reagieren und entsprechend zu reden, zu denken, zu handeln und unser Herz zu verkapseln. Josef hat es nicht getan und wir haben gesehen, was dabei herauskam. Er wurde im Anfang an das Hause Potiphar verkauft. Und weil Gott mit Josef war, war das ganz wunderbar für diesen Potiphar, denn er hatte einen herrlichen Verwalter. Er hat ihm alles übergeben. Der Segen Gottes lag auf Josef und somit auch auf seinem Haus. Er hat gute Gewinne eingefahren, war sehr zufrieden und alles lief gut. Wäre denn da nicht die Frau Potiphar gewesen? Sie hat Josef verleumdet und ja, wir wissen, was dabei herauskam. Er wurde ins Gefängnis geworfen, aber auch da hat der Amtmann sich gefreut, als Josef kam. Denn er hat ihm alles gleich relativ schnell übergeben. Er war Herr über diese Gefangenen, er hat das alles gemanagt und der Amtmann hat ein gutes Leben geführt. Kann ich mir gut vorstellen. Der hat sich gefreut über Josef. Aber eines Tages kamen zwei hohe Beamte des Pharaos, der Mundschenk und der Bäcker. Und auch die hatten dann Träume. Und Josef legte sie richtig aus. Einer kam zu Tode und einer wurde wieder ins Amt eingesetzt. Und den er ins Amt eingesetzt hat, der Pharao, den hat Josef geboten, verwende dich bei Pharao für mich. Erzähl ihm meine Geschichte. Hilf mir, dass mir das Unrecht, was mir hier geschehen ist, dass das ausgemerzt wird. Aber, wie es so oft ist, wenn man sich auf Menschen verlässt, der Mundschenk hat ihn vergessen. Und nicht nur ein paar Tage, paar Monate, nein, zwei ganze Jahre hat er nicht mehr an Josef gedacht. Ja. Erst als Pharao dann einen Traum hatte, das war der Punkt 3, Gott hat immer einen Plan, erst als Pharao zwei Träume hatte, er sah 7 fette und 7 magere Kühe aus dem Nil steigen und einmal 7 fette, 7 dürre Ähren, ich kürze das alles ein bisschen ab, und keiner im Lande konnte diese Träume auslegen, hat alle Weisen und alle Traumdeuter beigeholt. Da fiel dem Mundschenk dann der Josef wieder ein. Ach, da war doch einer in dem Gefängnis, der hat doch meine Träume richtig ausgelegt. Und erzählte dem Pharao davon und er hat ihn natürlich sofort holen lassen. Was mir so gut gefallen hat, war in 1. Mose 41, Vers 38, sagt der Pharao von Josef, denn in ihm wohnt Gottes Geist. Muss man sich mal vorstellen, ein ungläubiger Mann, der ganz andere Götter angebetet hat, sagt, in ihm wohnt Gottes Geist. Wisst ihr, können das unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde, unsere Familie, die noch nicht gläubig sind, können die das an uns erkennen, dass in uns Gottes Geist wohnt, dass wir Kinder Gottes sind? Oder machen wir uns auf allen Ebenen immer eins mit der Welt? Nein, das weiß ich, das macht ihr nicht. Da bin ich mir ganz sicher, das macht ihr nicht. Aber was wir hier erkennen konnten in dem ersten Teil, dass das Leben Gottes, Josefs Leben lässt einen ganz klaren Plan Gottes erkennen. Ja, also auf allen Ebenen seines Laufens da durch diese geistliche Wüste kann man sehen, Gott war mit ihm. Denn nicht Menschen schreiben Geschichte, sondern Gott tut das. Aber obwohl der Mundschenk ihn vergessen hatte, Josef wurde nicht bitter. Das ist ein wesentliches Teil, was Josefs Charaktereigenschaften ausmacht. So, dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Ich habe so gedacht, in gewisser Weise war Josef ein Bild auf Christus. Die Stationen von Josef und Jesus weisen gewisse Parallelen auf. Josef wurde der Retter seiner Familie und der ganzen damaligen Welt, nachdem er Ablehnung, Hass, Verleumdung ertragen hatte. Er wurde auch verkauft, genau wie unser Herr. Nur unser Herr starb, gab sein Leben für alle Menschen, damit jeder, der das möchte, in diese Errettung hineinkommen kann, neues Leben von ihm erhält. Somit wurde Jesus eigentlich der Retter aller Menschen, wenn sie es denn wollen. Inzwischen haben sich auch die Träume von Pharao erfüllt. Die 7 fetten Jahre waren vorbei und in dieser Zeit hatte Josef sich eine Frau genommen und 2 Kinder bekommen. Aber jetzt war Hungerszeit. Diese 7 schlimmen Jahre waren dran und an Luxus war da wirklich schon lange nicht mehr zu denken. Und wenn man Pharao um Hilfe bat, dann sagte er immer, wendet euch an Josef und tut, was er euch sagt. Ich habe so gedacht, das ist so ein Satz, den haben wir auch im Neuen Testament stehen. Nämlich das erste Wunder, das Jesus tat, wo er in Kanaan Wein in Wasser verwandelt hat. Wasser in Wein verwandelt hat, oh Gott. Ja, da hat Maria auch zu den Dienern gesagt, tut, was er euch sagt. Ja, das ist auch so eine Parallele. Und wir kommen zum ersten Punkt und der heißt, durch Loslassen dazugewinnen. Ja, als diese 7 Hungersjahre anbrachen, da schickte Jakob, der Vater von Josef, seine 10 Söhne nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Denn im ersten Teil hören wir, dass er große Silos angelegt hat und hat in diesen 7 Jahren das Getreide gesammelt und jetzt konnte es verkauft werden. Jetzt war Getreide da. Nun ja, plötzlich standen die vor Josef, diese Brüder. Er erkannte sie sofort, aber sie erkannten ihn nicht. Und am Anfang habe ich gedacht, so, wie kann das eigentlich gehen? Und dann hat mich Gott an eine Situation erinnert in meinem Leben. Ich war auf einer Hochzeit und ich kannte fast alle Leute dort. Und da lief da eine junge, große, hübsche, schlanke Frau, so immer hin und her, hat ein langes Kleid angehabt, war eine richtige Augenweide. Und ich dachte, oh, die ist aber wirklich hübsch. Wer ist denn das? Kenne ich gar nicht. Und ich fragte meine Freundin an der Seite, du sag mal, kennst du die junge Frau da? Oh, sagte ich, Angelika, das ist doch die und die. Oh, habe ich gesagt, wie bitte? Nee, im Leben nicht. Denn als ich das letzte Mal sah, war sie so groß. Es waren so 4 oder 5 Jahre vergangen, seit ich das Kind das letzte Mal gesehen hat. Und dann war eine junge Frau daraus geworden. Dann schaute ich ihr ins Gesicht und sofort erkannte ich sie. Denke ich, natürlich ist das Gesicht von ihr. Aber, versteht ihr? Du erwartest gar nicht, dass jemand, der so klein war, plötzlich da so vor dir steht, als fast erwachsener Mensch. Und so ging es hier diesen Brüdern auch. Die standen vor Josef. Josef war mit Sicherheit, er war ja der zweithöchste Mann im Land, er war entsprechend gekleidet, wahrscheinlich geschminkt, denn die Ägypter waren ja alle zu dieser Zeit ziemlich geschminkt auch. Er war älter geworden, er hat sich mit Sicherheit sehr verändert, auch so vom Aussehen her. Sie haben ihn wirklich nicht erkannt. Aber er hat sie erkannt. Und das fand ich so genial. Er hat das nicht gezeigt, dass er sie erkannt hatte. Ja. Und wenn man bedenkt, dass er seine Brüder da vor sich stehen sah, da ist ihm bestimmt eingefallen, wie hoffnungslos doch sein Leben da erstmal ausgesehen hat. Wie trostlos war das. Ja. Rein menschlich total düster, schwarz. Aber genau da hat Gott sich wieder mal bewiesen, dass er alles unter Kontrolle hat. Josef selbst sagte in 1. Mose 50, Vers 20, da hat er zu seinen Brüdern gesagt, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Also er hat hier etwas ganz Wichtiges getan, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Er hat alles immer geistlich gesehen, nicht fleischlich. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Christenlebens, dass wir dahin kommen. Das habe ich in meinem Leben selbst erlebt, wie wichtig das ist. So, und wir lesen jetzt eine Bibelstelle. Und zwar ist das 1. Mose 42, Vers 17 bis 23. Also, sie standen dann vor ihm, ja, und er hat sie der Spionage beschuldigt. Er hat gesagt, hier, ihr seid gekommen, um das Land auszuspionieren und, und. Und er ließ sie zusammen in Gewahrsam legen 3 Tage lang. Am 3. Tage aber sprach er zu ihnen, wollt ihr leben, so tut nun dies, denn ich fürchte Gott. Seid ihr redlich, so lasst einen eurer Brüder gebunden liegen in eurem Gefängnis. Ihr aber zieht hin und bringt heim, was ihr gekauft habt für den Hunger. Und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so will ich euren Worten glauben, so, dass ihr nicht sterben müsst. Und sie gingen darauf ein. Sie sprachen aber untereinander, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst in seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Ruben antwortete ihnen und sprach, sagte ich euch nicht, als ich sprach, versündigt euch nicht an dem Knaben, doch ihr wolltet nicht hören. Nun wird sein Blut gefordert. Sie wussten aber nicht, dass Josef es verstand, denn er redete mit ihnen durch einen Dolmetscher. Er hat also seine Anonymität gut bewahrt, indem er so tat, als würde er sie nicht verstehen. Er redete mit ihnen über einen Dolmetscher. Josef hatte eigentlich nur eins im Sinn. Er wollte ein Zeichen haben ihrer Rechtschaffenheit. Er wollte sehen, was ist ihnen wirklich wichtig, was ist wertvoll in ihrem Leben. Und so wie er das tat, erwachte in den Brüdern ein sehr ungöttliches Gedankengut, nämlich Angst. Sie bekamen Angst. Die Angst, den jüngsten Bruder zu verlieren, die Angst, schon wieder den Vater so extrem zu enttäuschen oder ihn in Leid zu bringen, wenn diesem jüngsten Bruder etwas passieren würde. Sie haben sich alles ausgemalt. Ja. Simeon musste schon in Ägypten bleiben, er durfte schon nicht mit nach Hause. Und es war dann auch so, als sie heimkamen und erzählten ihrem Vater von diesen Dingen, da wollte er den Benjamin natürlich nicht mitgehen lassen. Er hat sich gedacht, wer weiß, was da passiert. Kommt er jemals wieder zurück, dann verliere ich auch noch Benjamin, nachdem ich Josef schon verloren habe. Aber letzten Endes hat er sich dann doch entschieden, seinen jüngsten Sohn mitgehen zu lassen, denn dieser Benjamin war wiederum ein Sohn von Rachel, seiner Lieblingsfrau. Also er hatte von dieser Frau nur zwei Söhne, es waren Josef und Benjamin. Und an denen hing er halt ganz besonders. Aber wir können hier sehen, dass Jakob auch lernfähig war. Ja, er hat eine wichtige geistliche Lektion gelernt. Er war fähig, durch Loslassen dazu zu gewinnen. Und das ist etwas, was wir auch heute nicht unterschätzen sollten. Denn etwas später in der Geschichte sehen wir dann, wie Jakob auch die Ernte einfährt. Einen längst verloren geglaubten Sohn hat er wiedergefunden. Neues Land, Versorgung über alle Vorstellung hinaus. Das war das Ergebnis, das war die Ernte dessen, dass er bereit war, dort loszulassen. Aber ich habe so gedacht, die Angst, etwas Wichtiges zu verlieren, die ist da in unserer Zeit heute überhaupt nicht selten. Es gibt Dinge, die mögen wir, die haben wir lieb, die wollen wir nicht lassen, da halten wir dran fest, auch als Gläubige, manchmal an Dingen, die nicht ganz so besonders sind. Ne? Dieses angstbedingte Zurückhalten so einzelner Lebensbereiche kann uns ganz schön lähmen. Es blockiert für meine Begriffe einfach den Segen Gottes, den er für uns vorbereitet hat schon, der eigentlich da ist, aber an den wir nicht dran können, weil wir nicht loslassen können an bestimmten Dingen. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir durch Loslassen dazugewinnen. Gebet und euch wird gegeben. Fällt mir gerade jetzt so spontan ein, nur so der eine Satz. Und wir finden viele Stellen, die das unterstreichen. Aber das setzt voraus, dass Gott nicht nur so ein Bestandteil in unserem Leben ist, sondern dass wir Gott ganz klar nachfolgen, dass er wirklich die Nummer eins in unserem Leben ist. Und das biblische Prinzip, das heißt dann auch, je mehr wir unser eigenes Leben verlieren, umso mehr kriegen wir das Leben von dem zurück, der uns geschaffen hat. Wir geben ihm all unseren Schrott und er gibt uns all sein Gutes. Ja? Aber dazu müssen wir diesen Schrott auch erstmal loslassen. Und dazu ist nicht immer jeder bereit. Da gibt es so Lieblingssendungen vielleicht im Fernsehen, nur um so zwei Beispiele zu nennen, die dich aber gedanklich hier ganz schön in Versuchung führen. Oder du engagierst dich ganz extrem stark im Sport, jetzt sogar die Männer vielleicht. Ich will jetzt hier keine Trennung machen, ne, von Mann und Frau, es geht beide Geschlechter an. Ja, und du verbringst deine Zeit viel lieber, ja, beim Sport oder vom Computer mit Spielen und mit was weiß ich was allem als mit deiner Familie. Und sie kommt zu kurz und du vernachlässigst sie, was auch nicht gut wäre. Wir müssen uns immer wieder fragen, wofür verwenden wir denn unsere Zeit, unser Geld, unsere Arbeit? Warum machen wir das und wofür? Stimmen unsere Motive noch? Wisst ihr, wir müssen wachsam sein. Jesus sagt 365 Mal, seid wachsam, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. In Philipper 4, Vers 19 sagt der Herr dann auch, dass alles, was wir bedürfen, er uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Jesus Christus geben wird. Das ist eine Zusage. Ja, das ist eine Verheißung. Und sie ist gut. So, der zweite Punkt war, habe ich mal überschrieben, mit Erkenntnis der Schuld. Was auch ein wesentlicher Bestandteil in unserem Leben ist. Nachdem jetzt das gekaufte Getreide aufgezehrt war, dann mussten die Brüder natürlich wieder nach Ägypten ziehen. Und diesmal durften sie Benjamin mitnehmen. Und sie waren sich schon darüber im Klaren, dass diese erneute Begegnung mit ihrem Bruder Josef, den sie ja nicht erkannten, also mit diesem hohen Beamten, lebensgefährlich sein konnte. Denn bis jetzt hatte er sich als sehr strenger Herr gezeigt. Er hat sie beschuldigt, hat einen von ihnen dagelassen, hat gesagt, wenn ihr nicht sterben wollt, tut ihr, was ich sage. Ja, das waren ja ganz schöne Aussagen, so, die nicht gerade darauf schließen ließen, dass er ein sanfter Mann ist. Und ich denke, sie sind schon mit so einem Knüppel im Magen, sind sie dann diese Reise angetreten. Zumal Josef ja das Geld, das sie für das Getreide bezahlt hatten, wieder in die Säcke hat legen lassen. So, und das war ihnen auch sehr unheimlich. Der Vater Jakob hat ihnen dann auch einen Rat gegeben. Er hat gesagt, nehmt neues Geld mit und das alte dazu und nehmt dann noch Geschenke mit, um diesen mächtigen Mann ein bisschen gnädig zu stimmen. Und ich musste schmunzeln, als ich das so gelesen und so bedacht habe. Und habe gedacht, hier, da kam doch voll die alte Natur von Jakob wieder zum Vorschein. Ja, voll. Und man erkennt immer wieder in allen Bereichen, dass die früher überhaupt nicht anders waren, wie wir heute, und dass sie mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben, wie wir heute. Ich reiß das nur kurz an. Als der Vater von Josef, also Jakob und Esau waren Zwillinge, und Esau war der Erstgeborene, Jakob der Zweitgeborene, und dem Erstgeborenen stand dieser Erstgeburtssegen zu. Und das war eine ganz elementare Angelegenheit, eine ganz wichtige Sache. Und Josef hat sich diesen Erstgeburtssegen erschlichen. Jakob. Mithilfe seiner Mutter. Mutter hat ihm tüchtig geholfen, aber sie hatte auch etwas von Gott gehört. Denn als die Kinder noch in ihrem Bauch waren, bei der Rebekka, da hat Gott schon zu ihr gesagt, hier, der Jüngere wird über den Älteren herrschen. Vielleicht war das Antrieb für sie, keine Ahnung. Jedenfalls hat sie Jakob dazu verholfen, dass er den Segen bekam. Sie haben also quasi diesen halbblinden Vater ein bisschen übers Ohr gehauen da. Und das hat natürlich diesen Esau sehr, sehr böse gemacht. Denn der Vater hat gesagt, für dich habe ich jetzt keinen Segen mehr. Und dann hat Esau gesagt, wenn mein Vater gestorben ist, und er war wohl schon sehr hinfällig, dann werde ich Jakob töten. Klare Aussage, ne? Das heißt hier, Junge, in absehbarer Zeit geht's dir an den Kragen. Und das hat dieser Jakob sehr ernst genommen. Er ist dann zu seinem Onkel Laban geflüchtet, hat dann dort zwei Frauen geheiratet, Kinder, Herden gekriegt, lange Geschichte, aber auch interessant nachzulesen. Und irgendwann, aber das war nicht der Bestimmungsort, wo Gott ihn haben wollte, sondern er musste wieder in sein Land zurück. Nach 20 Jahren, glaube ich, hat er sich aufgemacht, ist wieder zurück. Und dann kam ihm ein Kundschafter entgegen und sagte, du, dein Bruder Esau kommt dir entgegen mit viel Kriegsvolk. Boah, ja, ich denke, da ist dem Jakob wirklich das Herz in die kleine Zehe gerutscht. Ne? Da hat er einfach nur pure Angst gehabt, denn er war ja schutzlos. Er hatte kein Kriegsvolk, er hatte nur seine Frauen und einige Kinder dabei, seine Knechte, die Mägde, die hätten sich nicht verteidigen können. Und dann hat er das gemacht, was er den Jungs jetzt hier auch empfohlen hat. Er hat Kamele, Esel, Schafe, herdenweise und Geschenke ohne Ende seinem Bruder entgegengesandt und hat sich vor ihm gedemütigt. Und das hat wirklich funktioniert. Esau wurde milde gestimmt. Und dann lagen sie sich irgendwann in den Armen. Und Jakob hat erfahren, das klappt, wenn man das macht. Also machen wir das doch hier bei diesem Herrscher da in Ägypten genauso. Deshalb dieser Rat. Also ich fand das eigentlich irgendwie köstlich, dass er das da genau wieder so gemacht hat, obwohl er, naja, wollen wir nicht weiter drüber reden. Aber sie standen ja dann irgendwann wirklich wieder vor ihrem Bruder und Josef wollte eigentlich nur herausfinden, ob ihre Haltung gegenüber Benjamin und dem Vater eine andere war als zu dem Zeitpunkt, als sie ihn verkauft haben. Und das Schöne ist, Josef wird nicht von Rachegefühlen geleitet, sondern will einfach nur sehen, haben sie sich jetzt verändert oder sind sie noch die Alten? Josef hat, nachdem sie wieder abgezogen sind, wieder den Kaufpreis in die Säcke gelegt und in den Sack von Benjamin seinen silbernen Becher legen lassen. So, dann waren sie ein Stück des Weges weg, dann ist man ihnen nachgejagt, hat sie aufgehalten und hat geguckt hier, wie sieht das aus mit dem Becher? Und die Brüder waren sich so, sie waren so überzeugt von sich, dass sie gesagt haben, du, wenn du den Becher in einem Sack findest, derjenige soll des Todes sein. Große Worte. Sie hätten schon sagen müssen, das letzte Mal lag auch das Geld im Sack und wir haben nichts davon gewusst. Sie hätten vorsichtig sein sollen, waren sie nicht. Aber sie sagten, derjenige soll sterben. Und dann fand man den Becher bei Benjamin im Sack. Ja, also ich stelle mir vor, dass ich habe mich dann immer in diese Jungs hineinversetzt, ja, in diese Brüder. Wie, was ging da in denen vor? Die müssen ja so voller Panik gewesen sein, auch noch aufgrund ihrer eigenen Aussage. Ja, haben sie ja quasi ihren Bruder schon zum Tode verurteilt gehabt. Und Juda hat dann gesagt, Gott hat unsere Schuld ans Licht gebracht. Und sie waren sich alle einig, dass ihnen das nur widerfährt, weil sie Josef damals verkauft haben. Die Schuld hat sie eingeholt. Und dann habe ich so an mich denken müssen, so an meine Bekehrung. Ich habe gedacht, wenn wir von Gott in Situationen gebracht werden, die uns an Schuld, Sünde und an so dunkle Zeiten in unserem Leben erinnert, dann ist das ganz schön gravierend und heftig. Ich stand zum Beispiel in einem Gottesdienst, zwar hatte Gott mich schon im Anfang des Gottesdienstes mit von einer schweren Nackenverletzung spontan geheilt, alle Schmerzen waren weg, viele von euch wissen das, da geht's auch heute gar nicht drum. Aber dann fing die Predigt an und dann fing Gott an mir zu arbeiten. Er hat mir Sünde gezeigt in meinem Leben. Erst war ich verblüfft, habe ich gedacht, was? Das ist was Schlimmes? Dann habe ich gesagt, ja gut, das ist das vielleicht nicht in Ordnung, aber hier, guck mal, da ist noch was, das ist doch okay. Gott hat bei allem Nein gesagt. Egal, was ich in meinen guten Dingen aus meinem Leben brachte, da waren wirklich auch gute Dinge dabei. Ich war nicht nur ein böser Mensch. Aber er sagte bei allem Nein, nein, nein. Kann von mir nicht bestehen. Dann habe ich da gesessen auf meinem Platz. Ich habe geweint, mir liefen die Tränen. Ich konnte das gar nicht verhindern. Hier war alles nass. Ich hätte ein Lätzchen gebraucht. So liefen mir die Tränen. Die Tränen liefen. Und dann stand ich zum Schluss, habe ich da gesessen, habe ich gedacht, na gut, wunderbar. Jetzt weißt du, dass du vor Gott nicht bestehen kannst. In den Himmel kommst du auch nicht rein. Ja, was machst du denn jetzt? Im selben Augenblick sagte der Prediger, du, wenn du ein Kind Gottes werden willst, dann kommst du jetzt vor. Dann bete mir. Ja, das war der Dialekt von Siegfried Müller. Und dann bete mir und dann wirst du ein Kind Gottes. Wups, habe ich gedacht, das ist doch die Antwort auf meine Frage. Ich habe nämlich als gedacht, ja Gott, was mache ich denn? Wie kann ich dann dir überhaupt gefallen? Dann bin ich vor und dann habe ich das Übergabegebet gesprochen. Und ich bekam sofort neues Leben. Das ging grazidifazi, ja. Also bei mir ging das zumindest so schnell. Und aber davor war auch vorher eine Stunde der Härte, ja. Das war wirklich hart. Schuld zu erkennen ist eine harte Sache. Und zwar Schuld, die du auf niemanden mehr abwälzen kannst. Versteht ihr? Sondern die bei dir bleibt. Die von dir nicht wegzutun ist. So, der hat aber. Oder die ist doch schuld, ja. Ging nicht. Ich hatte keine Gelegenheit, diese Schuld abzuwälzen. Sie blieb bei mir festen Schrittes. Und ich hätte mich rechtfertigen können, aber ich wusste, bringt nichts. Das wusste ich, es bringt nichts. Und so ist das, dass Gott uns durch Predigten, durch Menschen, durch Situationen wirklich manchmal dahin führt, dass wir unsere Schuld ganz klar erkennen. Und dann sehen wir auch, dass aus unserer Schuld etwas manchmal herauswächst. Unvergebenheit, Bitterkeit, Groll wächst aus unserer Sünde heraus, weil wir ja glauben, wir sind ja nicht schuldig, die anderen sind ja immer schuld. Ja? Das kannst du schon bei Kindern ganz wunderbar sehen. Wenn zwei Kinder zusammen spielen und die machen was kaputt und du fragst, oh, wer war das? Ja, ganz selten, dass du dann sagst, ich war das. Ist das so. Und ein Winfried Teubert hat in einer Tageslese sowas Schönes geschrieben, das fand ich gut. Er schreibt hier, jeder weiß, dass es nicht in unserer menschlichen Natur liegt, sich freiwillig benachteiligen zu lassen Unser Egoismus pocht auf sein Recht und sucht seinen eigenen Vorteil. Bei kleinen Kindern, die noch unverblümt egoistisch handeln, kann man das sehr gut beobachten. Erinnere ich mich auch an meine Tante, die hat immer so Osternestchen gemacht, die hat mehrere Kinder gehabt. Dann hat sie so einen Riesenbeutel mit so Zucker, so Eierchen, so kleine Zuckereierchen gehabt. Dann hat sie die genau abgezählt, in diese Nestchen hineingetan. Meine Güte, habe ich gesagt, dann schüttet doch einfach da ein paar rein, das dauert ja endlos, bist du da fertig. Oh nee, hat sie gesagt, das geht nicht, die zählen die nach. Oh, habe ich gesagt, wie bitte, die zählen die nach. Ja, ja, sagt die, auch wenn es Saft gibt oder sowas, was es nicht immer jeden Tag zu diesem Zeitpunkt, also zu dieser Zeit gab, eine Flasche Saft gekauft wurde, war das damals was Besonderes, dann gucken die, die drücken die Gläser aneinander, dann gucken die ganz genau, hat der andere einen Strich mehr wie ich? Obwohl die Flasche auf dem Tisch stand und sie konnten die Eierchen noch haben und konnten auch noch den Saft haben. Versteht ihr? Das ist dieses noch nicht Zudecken des Egoismus eines Kindes. Der Erwachsene ist dann geschickt, der verpackt das dann. Dem passiert das dann so schnell nicht. Jesus aber sagt, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Und das hat ja etwas damit zu tun mit Rechtfertigen. Wenn du dich nicht rechtfertigst, gibst du dein Recht auf. Und das ist eines der schwierigsten Dinge für uns Menschen. Oder seid ihr da anderer Meinung? Da hat man seinen Kampf mit. Denn du könntest da oft etwas ins richtige Licht drücken, das hältst du gleich viel besser aus. Tust du das nicht, ist das richtig ein Sterben. Dann stirbst du ein Stückchen mehr, ein Nägelchen mehr an diesem Kreuz dran. Und das ist gut so. Und hier bei Judah habe ich gedacht, war das wunderbar. Er anerkannte seine eigene Schuld. Er sprach nicht davon, dass ja 17 Jahre lang sie diese Bevorzugung des Bruders ertragen mussten. Auf allen Ebenen war das wahrscheinlich so. Er musste bestimmt nicht so viel arbeiten, wie sie bekam, bunten Rock und. Ja. Der Vater hat es schon geschafft, das deutlich zu machen, wer sein Lieblingskind da war. Hat er nicht getan. Er hat sich nicht gerechtfertigt. Und ich denke mir sowieso, diese Zeit war für die Brüder von Josef mit Sicherheit eine Hammerzeit. Seit Josef verkauft war, mussten sie jahrelang das Leid des Vaters ertragen, was auch Auswirkungen auf die ganze Familie hatte. Sie hatten mit Sicherheit, nachdem sie sich mal im Klaren waren, was haben wir denn da überhaupt gemacht, ein schlechtes Gewissen? Glaube ich ganz sicherlich auch. Sie werden gedacht haben, wie wird's dem gehen? Was ist mit ihm passiert? Ja, sie sind da schon durch eine harte Schule gegangen. Dann der erste Besuch bei Josef hat schon entsprechende Dinge in ihnen aufgewühlt. Dann jetzt der zweite Besuch, der schon so hammermäßig jetzt aussah. Der Becher wurde im Sack von Benjamin gefunden. Ja, mei. Die Kerle haben mir irgendwo richtig leid getan. Ich habe gedacht, durch was für eine Schule gehen die denn jetzt da gerade? Was müssen die da erleben und ertragen? Aber Fakt war, dass Josef die Geschenke nicht bedacht hat. Sie haben ihn natürlich nicht geblendet, sie haben ihn auch nicht gnädig gestimmt, sondern Josef wollte ja nur eins sehen. Er wollte das Mitgefühl sehen und das Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem jüngsten Bruder. Und das hat Josef wirklich erkennen können. Es war ganz klar, er sah, sie haben sich verändert. Sie haben einen neuen Sinn. Sie haben diese alten Fehler wirklich daheim gelassen. Und dann gab er sich zu erkennen. Er sagte drei Worte. Er sagte, ich bin Josef. Oh, stellt euch das vor, da stehen diese Männer vor ihm und hören diesen Satz. Diese drei Worte. Das war doch schon wieder eine Grube, in die dann hineingefallen sind. Das glaubt er doch auch. Die haben gedacht, wir sind ganz und gar seiner Gnade ausgeliefert. Ganz und gar in seinem Machtbereich. Er kann uns jetzt auf der Stelle töten lassen und niemand kann etwas dagegen tun. Keiner kann das verhindern. Bestürzung ohne Ende. Das hat den mit Sicherheit den Boden unter den Füßen weggerupft. War ganz verständlich, dass sie um Rache Angst hatten, dass er sie ausüben würde. Denn wie gesagt, er war ja bisher ein sehr strenger Herr gewesen. Aber was tat Josef? Er begegnete diesen Kerlen wirklich in absoluter, beispielloser Liebe. Er hat sie sogar noch getröstet, hat sie noch aufgebaut, weil er ihre Angst gesehen, gespürt hat. hat ihm keinen Vorwurf gemacht, sondern er sah einfach dieses Schicksal, dieses harte Schicksal, durch das er gegangen war, aus der göttlichen Perspektive. Und Leute, ich sage euch etwas. Dieses geistliche Sehen unseres Lebens und alle Situationen in unserem Leben und alles, was wir hören und lesen und was auf uns Einfluss hat, ist elementar wichtig. Ob ihr Nachrichten schaut, ob ihr von Verbrechen hört, was immer ihr hört und seht und was euch begegnet, ihr müsst diesen Dingen geistlich begegnen. Tut ihr das nicht, werdet ihr immer fleischlich reagieren. Wenn da ein schlimmer Bursche im Fernsehen gezeigt wird, zum Beispiel, der Kinder vergewaltigt und getötet hat, und dann darfst du nicht sagen, das ist richtig, der muss jetzt da und dahin, damit dem richtig Böses widerfährt. Das darfst du ihm nicht gönnen, sondern du musst daran denken, wo der in der Ewigkeit landen wird, wenn er sich nicht noch bekehrt. Das heißt nicht, dass ihr nicht Mitgefühl haben dürft mit dem Umfeld, die Geschädigten, die Eltern und so weiter und so fort, sondern ihr müsst auch mit diesem Verbrecher Mitgefühl haben. Das ist nur so ein kleines Beispiel. Ihr müsst denken, das, was er jetzt erlebt im Gefängnis, wird schon schlimm sein. Aber das, was in der Ewigkeit auf ihn zukommt, das spottet jeglicher Beschreibung. Also versteht ihr? Beurteilt bitte alles geistlich. Ich habe am Anfang meines Glaubenslebens, ja, so in den ersten anderthalb Jahren, ist es mir zweimal oder dreimal passiert, dass ich Telefongespräche geführt habe und man hat mich angegriffen in diesem Telefongespräch. Und ich habe mich dann gewehrt. Ja, habe dann versucht, das richtig zu stellen und so weiter und so fort. Und immer, wenn ich den Hörer aufgelegt habe, dann hat der Herr mir gesagt, Prüfung nicht bestanden. Boah, habe ich gesagt, das konntest du mir auch früher sagen. Warum hast du mir denn am Anfang von dem Telefongespräch Vorsicht gesagt? Dann hat er gesagt, du hast mich nicht darum gebeten. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann machen wir das jetzt. Ich möchte immer eine rote Warnlampe sehen. Immer, immer, immer. Und soll ich euch was sagen? Er hat dieses Gebet erhört. Ich kriege diese Warnung. Ich weiß sofort, wann ich still sein soll oder wann ich mich selbst in Zaun halten muss und so weiter und so fort. Ich weiß es. Ich habe dann noch zweimal harte Prüfungen gehabt, die ich nicht bestanden hatte. Und sie haben sich wiederholt, deshalb habe ich vorhin gesagt. Und die werden dann immer ein Touch stärker. Die werden immer ein Touch härter. Die werden nicht softer, dass der Herr denkt, na ja, vielleicht schafft er den Level dann. Nein, der Level geht etwas höher. Und du hast dann noch ein bisschen mehr zu ertragen. Aber wenn man das dann geschafft hat, ich kann nur sagen, wow, das ist ein so schönes Gefühl. Gut, also geistlich sehen. Es ist wirklich elementar wichtig für uns. Sonst kommen wir nämlich genau in diese Schiene. Dann sitzen wir nach dem Gottesdienst unten im Bistro und dann wird dummes Zeug geprappelt. Da wird gerichtet, kritisiert, bla bla bla. Und dann wissen wir genau, hallo, wo stehen wir? Die Seele tut sich wieder austoben. Und dann schiebt ihr diesen Dingen einen Riegel vor. Das ist eure Entscheidung. Ihr dürft das nicht zulassen. Und dann geht's wieder normal weiter. Und dann geht ihr auf den nächsten Level und der ist dann besser. Also geistlich sehen ist mir heute ganz wichtig. Gott hat einen ganz dicken Daumen auf dieses geistliche Sehen heute gelegt. So, die Zusammenführung der Brüder hat natürlich eine totale Veränderung der Situation mit sich gebracht. Gerade noch waren sie vom Hungerstod bedroht, denn sie hätten ja auch nicht gewusst, wie lange können wir noch Getreide in Ägypten kaufen? Wie lange ist dann diese Tür da überhaupt noch auf? Ja, das war ja sehr unsicher. Aber plötzlich hatten sie alles, was sie zum Leben brauchten. Von jetzt auf gleich hat sich die Situation für sie verändert. Sie bekamen das Beste des Landes geschenkt, dazu noch das beste Siedlungsland. Auch noch. Sie hatten die Fülle von allem, was vielleicht Mangel war. Nichts blieb da mehr offen stehen. Es begann ein ganz neuer Lebensabschnitt für sie. Natürlich, hinter dem ganzen Gestehen stand der Plan Gottes, den er für ihr Leben hatte. Wisst ihr, es ist auch manchmal in unserem Leben so, dass man denkt, ziemlich undurchsichtig. Ich weiß jetzt gar nicht, was ist jetzt gerade der Wille Gottes für mein Leben. Ich blicke im Moment gar nicht mehr so richtig durch. Sieht so unüberwindbar aus, dass ich an das Ziel komme, das ich mir gesetzt habe. Ist euch das schon mal so gegangen? Mir auch. Aber wenn man dann irgendwann später zurückschaut, dann hat man den Durchblick, dann sieht man ganz klar und eindeutig das Wirken Gottes in unserem Leben, wie er uns dann doch Stück für Stück durch manch schwere Zeit hindurchgetragen hat. Und wenn wir Jesus in unserem Leben haben, ich sage euch, dann ist uns mehr gegeben wie Josef. Josef war für seine Familie und für die damalige Welt schon ein Riesenplus. Aber Jesus ist für die gesamte Welt, in der wir heute leben, ein Plus. Denn er sagt zu uns, ich bin gekommen, damit du Leben hast und es im Überfluss hast. Und das ist eine kernige Aussage. Das ist nicht Wischiwaschi. Und wenn wir das glauben können, dann ist das gut. Denn Gott möchte nicht, dass wir hungern und dürsten, sondern dass wir aus seiner Fülle einfach leben. Denn in Christus ist uns ja der ganze Reichtum des Himmels geschenkt. Das sind alles so wichtige Aussagen. Sie sollten in unserem Leben fest verankert sein, damit wir darin liegen. Wisst ihr, wir laufen manchmal so. Ich habe auch zum Thomas gesagt, ich bin hier die Woche auf Wasser gelaufen. Ja, bemühe mich dann immer, dass die Füße nicht nass werden. Aber manchmal, sind wir wieder Petrus. Dann versinken wir mal kurz. Dann denken wir, oh, da eine Wolke, da eine, also so eine Welle. Aber da ist einer, der zieht uns immer wieder da heraus. Der ist gnädig und barmherzig. Aber es geht uns auch manchmal so wie Jakob. Manchmal glaubt man dem. Wir kennen alle viele Verheißungen, aber manchmal glaubt man die nicht mehr so richtig. Und dann fängt man an und arrangiert sich mit dem Zustand. Und das ist schon der erste Fehler. Arrangier dich niemals mit einer Krankheit, mit einem Umstand, mit einer Arbeitslosigkeit oder was für Probleme in eurem Leben sind. Arrangiere dich niemals damit. Kämpfe mit dem Wort Gottes dagegen an. Sprich es über dir aus, jeden Tag. Wenn du Zeit hast, so oft wie es geht. Und es wird etwas verändert werden in deinem Leben. Das verspreche ich euch. Da stehe ich dazu, denn ich erlebe das immer und immer wieder, wie ich sogar aus Todesfallen herausgeholt werde und wieder auf die Beine gestellt werde. Denn ganz wichtig ist es, dass wir in dieser Zeit unseren Blick nicht auf die Umstände lenken, sondern wirklich auf Jesus. Und das ist nicht einfach, Leute. Dazu gehört oft wirklich Überwinden. Aber ich habe so gedacht, hier in dieser Geschichte geht es nicht nur um Josef, sondern wir erkennen noch etwas hier. Nämlich eine Strategie habe ich erkannt. Ja, wie man in Zeiten der Not, wie man die ausnutzen kann, um Ziele zu verwirklichen. Ich fand das irgendwie spannend. Glaubt nicht, dass diese Zeiten nicht da sein müssten. Sie müssen da sein. Diese Wüstenzeiten, ohne die können wir nicht an unser Ziel gelangen oft. Gott weiß, wie er uns zurüstet. Die Menschen hier in Ägypten, habe ich auch so gedacht, die waren dankbar Josef gegenüber. Man muss sich vorstellen, ja, als diese 7 Hungersjahre anfingen, dann kamen sie und haben sie bei ihm Getreide gekauft. Im Anfang hatten sie noch Geld, da konnten sie es noch bezahlen. Dann hatten sie kein Geld mehr. 7 Jahre sind lang. Und reiche Leute wird es auch nicht viele gegeben haben in Ägypten. Dann haben sie ihr Vieh gebracht. Als das Vieh verkauft war, dann haben sie ihr Landbesitz gebracht. Als sie auch keinen Landbesitz mehr hatten, dann haben sie sich selbst hingegeben. Dann sind sie Fronarbeiter geworden. Das heißt, zum Schluss hat das ganze Land, einschließlich der Menschen, alles Vieh Pharao gehört. Niemand war mehr sein eigener Herr. Und dann hätten die ja sagen können, boah, dieser Josef hat uns alles abgenommen. Ich könnte mir vorstellen, in unserer heutigen Zeit gäbe es einige Menschen, die das sagen würden. Der hat uns geschröpft ohne Ende. Nur ein bisschen Getreide. Hat uns alles abgenommen. Das haben die nicht getan. Ich war erstaunt über dieses Volk. Die haben gesagt, in 1. Mose 47, Vers 23 und 25. Sie sagten, lass uns nur Gnade finden vor dir. Boah, habe ich gedacht, was waren das? Weise Menschen. Was haben die eine weise Gesinnung gehabt? Sie haben nämlich etwas ganz Wichtiges erkannt. Josef hat ihnen verholfen, dass sie das Wichtigste in ihrem Leben behielten, nämlich ihr eigenes Leben. Das hat er ihnen quasi geschenkt, indem er sie ernährt hat 7 Jahre lang, indem er dafür gesorgt hat, dass genug Getreide da war. Aber die Leute haben es richtig erkannt. Sie haben gesagt, das, was uns am wichtigsten ist, unser Leben, das haben wir noch. Denn ohne Josef wäre wahrscheinlich ganz Ägypten irgendwann verhungert. Und viele, bitte? Die Ägypter haben das gesagt. Cool, gell? Das fand ich so stark. Ich habe gedacht, welch eine Dankbarkeit und welch eine Weisheit in diesen Worten da war. Ja. Die hätten ja sagen können, der hat uns ganz schön übers Ohr gehauen, oder? Also ich weiß nicht, einige Leute hätten das heute in unserer Zeit sicherlich gesagt. Aber diese Reaktion war für mich sehr erstaunlich. Und hier in Ägypten, brauchen wir weiter nicht zu sagen, ging es natürlich Israel gut. Sie hatten alles, was sie brauchten. Sie waren bestens versorgt. Sie hatten eine soziale Absicherung durch die Person von Josef, der ja ein mächtiger Mann in diesem Land war. Und sie konnten dort gut leben. Ja, diese Urenkel von Abraham konnten sich da in der Gunst, die Gott ihnen gegeben hat, wirklich sonnen, kann man wirklich sagen. Er war ja für seine Familie bares Geld wert, Josef. Ja, gut. Ich denke einfach, wir haben auch ein Ziel. Wie sieht dann unser Ziel aus? Jesus, die Ewigkeit. Einmal bei Jesus zu sein, das ist ein Hauptziel aller Christen, denke ich mir mal. Und das ist eine noch größere Hoffnung als die Leute, die ihr Vertrauen auf Josef gesetzt haben. Wir können auf Jesus bauen. Das ist noch was ganz anderes. Aber wir gehen auch durch dieses Land der Wüste und der Verheißungen. Es wechselt sich immer ab und wir werden zugerüstet. Wenn wir zu Jesus kommen, was bietet er uns denn an? Josef hat seiner Familie viel geboten. Ein ganz neues Leben, Sicherheit, Nahrung, ja, alles, was ein Mensch sich überhaupt wünschen konnte. Das haben sie erfahren bei Josef. Jesus bietet uns an Sündenvergebung. Denn er hat die Strafe auf sich genommen. Da an so ein Kreuz ist er gegangen. Hat unsere Sünde, unsere Krankheit, unsere Schwachheiten getragen. Ans Kreuz. Warum? Warum hat er das getan? Na, damit wir diese Schuld nicht selbst sühnen müssen. Damit wir diesen Tod für die Sünde nicht erleiden müssen. Damit wir einmal, wenn wir das annehmen, in die Ewigkeit dürfen zu ihm, die er schon vorbereitet hat für uns. Er gibt uns ein neues Herz. Er gibt uns eine neue, lebendige Hoffnung. Er gibt uns einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Weit über den Tod hinaus Hoffnung. Und ich glaube, es wird richtig gut werden, was er für uns da vorbereitet hat. Richtig, richtig gut. Aber wichtig ist, wenn Gott uns unsere Schuld vor Augen stellt, dass wir sie ihm bekennen, keine Ausflüchte suchen, sondern einfach sagen, okay, ich habe meine Schuld erkannt, ich habe erkannt, dass ich ohne dich in meinem Leben zu haben nicht in den Himmel komme, keine Chance habe. Denn aus eigener Kraft kommst du wirklich nur bis zum Kreuz. Da hört jegliche Anstrengung auf. Auch all deine guten Werke, all deine tollen Dinge, die du vorweisen könntest vielleicht, da am Kreuz, hören sie auf. Das ist alles keine Eintrittskarte für den Himmel. Aber auch alle Verzweiflung und alle Verlorenheit hört da am Kreuz auf. Und wenn du glauben kannst, dass Jesus wirklich deine Lasten am Kreuz getragen hat, dann weißt du, dass du sie nicht mehr zu tragen brauchst. Dann kannst du dich entscheiden, okay, ich lege jetzt ganz bewusst all meine Lasten an diesem Kreuz zu deinen Füßen herab und nehme deine Vergebung und dein neues Leben für mich an. Denn das ist eine Entscheidung, die muss jeder Mensch ganz alleine für sich treffen. Jesus hat Errettung für die ganze Welt bewirkt, aber du musst sie persönlich annehmen. Es ist keine pauschale Tat, dass jeder, der das ja gehört hat oder nicht gehört hat, automatisch in den Himmel kommt. Dem ist nicht so. Hier hört aber auch die Flucht vor der Vergangenheit auf. Manchmal fliehen wir vor Vergangenheiten. Denn dort erwächst echtes Leben und echte Gemeinschaft mit Gott. Und das ist wesentlich und das ist wichtig. Und ich möchte jetzt gerne ein Gebet sprechen und möchte euch einladen, aufzustehen. Und wer nicht sicher ist, ob er Jesus in seinem Herzen hat, wer vielleicht noch nie bewusst gesagt hat, du, ich tue dir meine Herzenstür auf, denn die Bibel sagt, er steht vor deiner Herzenstür und klopft an.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.